Bündnisse der Bibel. Es geht jetzt um den Vertragsgegenstand. Was wurde eigentlich in den verschiedenen Bündnissen versprochen? Und ich beschränke mich jetzt auf die ersten 6 Bündnisse, die ich genannt hatte im vorigen Video, also Noah, Abraham, dann der alte Bund und der Bund in 5. Mose 29, wo Israel in das Land kommt, der Bund mit David und der neue Bund. Ich will diese Stellen ganz kurz durchgehen und danach, denke ich, haben wir den Hintergrund, um uns mit diesen Fragen zu beschäftigen. Ja, wie hängen die Bündnisse zusammen miteinander? Was haben wir als Christen damit zu tun? Und so weiter. Also, 1. Mose 9, der Bund mit Noah. Da spricht Gott zu Noah und zu seinen Söhnen und er sagt in Vers 9, und ich, siehe, ich errichte meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen nach euch, mit jedem lebendigen Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Vieh, und allen Tieren der Erde und so weiter. Und dann sagt er in Vers 11, und ich errichte meinen Bund mit euch, und nicht mehr soll alles Fleisch ausgerottet werden durch die Wasser der Flut, und keine Flut soll mehr sein, um die Erde zu verderben. Ein erster Punkt mal, nebenbei bemerkt, der Bund ist sehr explizit. Wenn Gott einen Bund macht mit einem Menschen oder mehreren, dann macht er das sehr deutlich. Er sagt hier sogar, siehe, ich mache einen Bund mit euch in Vers 9 und dann wiederholt er noch einmal in Vers 11, ich errichte meinen Bund mit euch. Das ist nicht so wie in manchen Verträgen, wo man das Kleingedruckte nicht so recht liest und dann hat man plötzlich noch etwas gekauft, irgendwelche Dienstleistungen, die man gar nicht wollte, sondern Gott macht das nicht durch die Hintertür, sondern sehr offen. Er sagt, Achtung, ja, siehe, pass gut auf, ich schließe jetzt einen Vertrag mit dir. Der Vertragspartner auf der anderen Seite hier, wenn man den Ausdruck benutzen darf, ist natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Auf der einen Seite steht Gott, aber auf der anderen Seite, da steht erstens Noah, zweitens seine Söhne. Aber wir haben gelesen, es ging viel weiter. Es ging im Grunde genommen um alle lebendigen Wesen und es ging sogar um die Erde. Und Gott verspricht, dass er diese lebendigen Wesen nicht mehr durch eine Flut, eine globale Flut, verderben will, richten will, sondern dass er die Erde schützt und fortbestehen lässt. Und das wurde sogar ausdrücklich genannt in Vers 11, da wird die Erde genannt, also Gott wird keine Flut senden mehr, um die Erde zu verderben. Und dieser Bund, das ist ganz wichtig, der wird geschlossen eben nach 1. Mose 8, wo berichtet wird, dass Noah aus der Arche kam und dass er dann einen Altar gebaut hatte und ein Opfer gebracht hatte, ein Brandopfer. Und da steht in Vers 21, und der Herr roch den lieblichen Geruch. Eine Anmerkung habe ich hier, die sagt, den Geruch oder Duft der Beruhigung. Und das ist zweifellos die Basis. Das Opfer ist gebracht, das erinnert an das Opfer Christi. Und Gott sagt, weil ich dieses Opfer Christi schon vor mir habe, deshalb kann ich diesen Bund machen mit Noah und mit allem Lebendigen und versprechen, dass ich die Erde fortbestehen lasse. Ich komme dann zweitens zu dem Bund mit Abraham. Die Frage, wie die Bündnisse miteinander zusammenhängen, hebe ich mir etwas auf für später. Wir wollen erstmal versuchen, einen Überblick zu verschaffen, welche Bündnisse es wirklich gibt. 1. Mose 15, da ist ein Schlüsselvers in Vers 18. An diesem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deiner Nachkommenschaft gebe ich dieses Land, und zwar vom Strom Ägyptens, also vom Nil, bis an den großen Strom, den Strom Euphrat. Das war das Ausmaß des Landes, das Gott versprochen hat. Und wem verspricht er es? Ausdrücklich Abraham und seiner Nachkommenschaft. Wir müssen eigentlich andere Stellen noch hinzuziehen. Gott, also dieser Bund kommt auch vor in 1. Mose 12 und 13, auch in 1. Mose 17 und 22. Wenn man die Stellen zusammennimmt, dann merkt man, dass Gott nicht nur Abraham und seinen Nachkommen, das Land verspricht in diesem Ausmaß, sondern auch in Frieden und auf ewig, also solange die Erde besteht. Und das macht ganz klar, der Bund mit Abraham bleibt bis heute unerfüllt. In diesem geografischen Ausmaß hat das Volk nie das Land besessen und schon gar nicht in Ruhe und schon gar nicht auf ewig. Ja, und wenn der Bund mit Abraham unerfüllt ist, und wir haben gerade diesen Text gelesen, da sagt Gott einfach, ich gebe das, da ist keine Bedingung, ja, dann bedeutet das, dass der Bund noch erfüllt werden muss. Dazu gibt es übrigens ein separates Video. Ich verlinke das nochmal in der Beschreibung. Das gilt auch für andere dieser Bündnisse, zum Beispiel David und der neue Bund. Ihr braucht die für mich nicht ansehen, aber ich möchte das nicht alles wiederholen jetzt. Und wenn es euch interessiert, dann findet ihr die Links in der Beschreibung. Also, der Bund mit Abraham muss noch erfüllt werden. Er ist ohne Bedingung und Gott kann nicht lügen. Gott ist treu, Gott hält sein Versprechen. Das heißt, dieser Bund wird noch erfüllt werden. Drittens kommt dann der alte Bund. Und der sieht vollkommen anders aus. Wenn man das mal aufschlägt in 2. Mose 19, da sagt Gott in Vers 5, und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern. Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Ja, Gott stellt da wunderbare Dinge in Aussicht. Diese Rolle, die sein Volk haben sollte, ein Eigentumsvolk, ein Volk, das priesterlich dient. Aber das Fatale ist, es ist an eine Bedingung geknüpft. Die Bedingung heißt, wenn ihr gehorsam seid. Ja, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet. Da war ja schon einiges passiert in der Geschichte des Volkes. Nachdem sie die Worte dieses Bundes gehört haben, da hätten sie eigentlich wissen müssen, spätestens an dieser Stelle, das können wir unmöglich halten. Aber dennoch sagen sie sowohl hier in Kapitel 19, Vers 8, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun, als auch nachher, nachdem sie den Inhalt genau kennen, in Kapitel 24, da sagen sie in Vers 3, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Sie hätten eigentlich sagen müssen, das können wir unmöglich schaffen. Wir wissen, wie wir uns manchmal verhalten haben, unpassend, wie wir gegen Gott gehandelt haben. Wir haben überhaupt nicht die Kraft dafür, aber sie machen diesen Fehler, sie stellen sich unter das Gesetz. Das ist also das Fatale an diesem dritten Bund, der alte Bund. Im Neuen Testament wird dieser Bund auch der erste Bund genannt. Auch der Ausdruck alter Bund kommt im Neuen Testament vor. Und der Hebräerbrief zeigt uns, dass aus diesen Begriffen schon klar wird, dass dieser Bund nicht halten konnte. Er ist geknüpft an die Verantwortung des Menschen. Viertens. Der Bund in 5. Mose 29. Ein Punkt, bevor ich dazu komme. Man könnte sagen, dass dieser Bund, von dem ich gerade gesprochen habe, 2. Mose 19 und 24, dass der noch einmal erneuert wurde oder ersetzt wurde, nämlich in 2. Mose 32. Warum? Was war geschehen? Das Volk hatte die Tafeln des Bundes noch gar nicht in der Hand. Aber da hatte es den Bund schon eklatant gebrochen. Man hatte das goldene Kalb gemacht, man hatte es als Gott verehrt. Und jetzt war es eigentlich vorbei mit diesem Volk, wenn Gott nicht Abraham versprochen hätte, ich habe noch einen Plan für deine Nachkommenschaft. Und jetzt tut Gott Folgendes, er gibt Mose noch einmal das Gesetz. Und das war zwar immer noch das Gesetz, aber die Gnade spielte damit hinein, denn er hätte das nicht tun brauchen. Er tut das in seiner Souveränität. Er gibt ihnen das Gesetz noch einmal. Also manche sprechen da von einem weiteren Bund, 2. Mose 32. Man könnte es auch als Erneuerung dieses Bundes geben von 2. Mose 19. Ich fasse das mal so zusammen unter dieser Überschrift der alte Bund, weil beides an Bedingungen geknüpft war. Dann kommt viertens der Bund aus 5. Mose 29. Das ist jetzt am Ende der Wüstenreise. Das Volk steht sozusagen an der Grenze zum Land, in das es einziehen sollte. Und es ist natürlich eine neue Generation. Die Erwachsenen waren verstorben und jetzt ist eine neue Generation da. Und Gott erneuert diesen Bund mit ihnen und er sagt in 5. Mose 29, Vers 8, so haltet denn die Worte dieses Bundes und tut sie, damit ihr gelingen habt in allem, was ihr tut. Also es ist wieder ein Bund, der an Bedingungen geknüpft ist, sozusagen auch eine Erneuerung des alten Bundes, den Gott mit Israel geschlossen hatte. Und man kann das dann weiter nachlesen in Vers 11, damit du in den Bund des Herrn, deines Gottes, eintrittst und in seinen Eidschwur, den der Herr, dein Gott, heute mit dir schließt. Und er sagt ihnen, dass er sie in das Land bringt, dass er ihnen den Genuss des Landes geben wird, solange sie gehorsam sind. Interessanterweise kommt dann im nächsten Kapitel ein anderes Element. Das wird gezeigt, dass Israel untreu sein wird. Und wenn sie untreu werden, dass Gott sie dann aus dem Land vertreiben muss. Aber dann heißt es interessanterweise in Vers 8, und du wirst umkehren und der Stimme deines Herrn gehorchen. Da ist jetzt keine Bedingung. Und du wirst alle seine Gebote tun, die ich dir heute gebiete. Vers 9. Und der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben bei allem Werk deiner Hand und so weiter. Und da sind wir mehr auf der Linie des Bundes von Abraham. Da sagt Gott einfach, ja, ihr werdet versagen, aber dann werde ich souverän handeln und dann werde ich es so führen, dass ihr gesegnet werdet. Und das ist im Kern der Segen, den er Abraham schon versprochen hatte. Also das waren vier jetzt, Noah, Abraham, der alte Bund und der Bund beim Eingang in das Land Kanaan. Es fehlen noch David und der neue Bund. Ich lese zu dem Bund mit David aus dem zweiten Buch Samuel. Da steht in Kapitel 7, dass David eben diesen Wunsch hatte, er wollte Gott ein Haus bauen. Und der Prophet Nathan, der sagt zuerst, ja, das ist eine gute Idee. Und dann sagt Gott ihm aber, geh mal zu dem David und sag ihm, ich habe da einen anderen Plan. Das Haus soll dein Nachkomme bauen. Und dann sagt er interessanterweise zu David, ja, nicht du sollst mir das Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Und in diesem Zusammenhang macht er David ein Versprechen. Er sagt nämlich in Vers 11 am Ende, und der Herr tut dir kund, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Und dann wird das beschrieben in Vers 12. Er sagt, wenn deine Tage erfüllt sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, so werde ich deinen Nachkommen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen soll, und werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums befestigen in Ewigkeit. Damit ist eine doppelte Bedeutung. Dieser Nachkomme, den Gott verspricht, das war natürlich erstens einmal Salomo, denn Salomo hat dann den Tempel gebaut. Auf der anderen Seite heißt es am Ende des Satzes, wie gerade gelesen, dass Gott sagt, ich werde sein Königtum befestigen in Ewigkeit. Und Salomo hat nicht in Ewigkeit geherrscht. Und da merken wir, dieser Bund geht weit über Salomo hinaus. Ich lese mal noch dazu aus Jeremia 33. Und übrigens, in dem, was ich gerade gelesen habe, da haben wir gemerkt, es ist wieder ein Bund ohne Bedingung. Jeremia 33, Vers 17. Denn so spricht der Herr, nie soll es David an einem Mann fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israels sitzt. Wenn man jetzt in die Geschichte schaut, würde man sagen, das ist ja nicht eingetroffen. Es gab zwar Salomo, es gab danach weitere Nachkommen Davids, die geherrscht haben, aber spätestens als Nebukadnezar kam, als die zwei Stämme auch weggeführt wurden, die letzten zwei, die noch da waren, spätestens da saß niemand mehr auf dem Thron Davids in Israel. Und dennoch hat Gott gesagt, es soll ihm nicht fehlen an einem Mann, der ewig auf seinem Thron sitzt. Das heißt also, da kommt noch etwas, ähnlich wie bei dem Bund mit Abraham. Auch hier wird klar, da wird der Messias in Aussicht gestellt. Er wird einmal auf dem Thron David sitzen und herrschen. Vielleicht zwei kurze Stellen noch dazu. Einmal aus Psalm 132. Da steht, da wird genau Bezug genommen auf 2. Samuel 7. Da steht nämlich in Vers 11, der Herr hat David in Wahrheit geschworen, er wird nicht davon abweichen, von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Ja, und dieses Versprechen, obwohl David Fehler gemacht hat, obwohl er untreu geworden war, dieses Versprechen bleibt bestehen, weil es keine Bedingung hat. Zur Zeit Jeremias, habe ich gerade gelesen, stand das Versprechen immer noch. Es wird daran erinnert. Und sogar im Neuen Testament wird Bezug genommen darauf, nämlich in Lukas 1. Lukas 1, Vers 32, da wird in Bezug auf den Herrn gesagt, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. So viele Jahrhunderte später merken wir, das Versprechen Gottes an David steht, der Messias wird kommen und auf dem Thron David sitzen. Sechstens und letztens der neue Bund. Die beiden persönlichen lasse ich jetzt einmal weg, dann wird darüber gesprochen, Levi und Phineas, da geht es um persönliche Treue. Aber bei dem neuen Bund, das liest man ja in Jeremia 31, ein sehr interessanter Zeitpunkt. Er hatte gesagt, wenn das Volk untreu ist, wird Gott es aus dem Land vertreiben müssen. Genau das kündigte Jeremia an. Er sagte, Nebukadnezar wird kommen. Es hat keinen Zweck, gegen ihn zu kämpfen. Er wird Jerusalem einnehmen und er wird euch wegführen. Aber interessanterweise macht Gott vorher eine Ankündigung. Jeremia 31, Vers 31. Da sagt er, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Und dann macht er diesen interessanten Punkt. Er sagt, das wird anders sein als der alte Bund. Ja, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, also 2. Mose 19 und 24, sondern, sagt der Herr jetzt, dieser neue Bund, der sieht so aus. Ich trage die ganze Verantwortung. Der neue Bund, der hat ein Schlüsselwort, das heißt nicht du sollst, sondern ich will oder ich werde. Vers 33 in der Mitte, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen. Ich werde ihr Gott, sie werden mein Volk sein. Vers 34, sie alle werden mich erkennen und die größte Segnung ist, ich werde ihre Schuld vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Also gerade bevor Gott das Volk aus dem Land vertreibt, weil sie den alten Bund gebrochen haben, da sagt er, Achtung, das ist nicht für immer. Ich kündige an, es wird ein neuer Bund kommen. Und wenn man dieses Kapitel weiterliest, diesen ganzen Teil des Buches Jeremia, der sich damit befasst, Kapitel 30 bis 32, dann merkt man, die zentrale Segnung ist die Vergebung der Sünden, aber es gehört auch dazu der Besitz des Landes in Frieden. Und auch dieser Bund ist ohne Bedingung, er ist noch nicht erfüllt und er steht noch aus. Es gibt eine Serie dazu, auch verlinkt in der Beschreibung. Da kann man sich das nochmal genau anschauen. Also das ist dieser neue Bund, wie es heißt, ausdrücklich mit Israel und mit Juda. Und das ändert sich auch nicht im Neuen Testament. In Hebräer 8, Vers 8, da steht immer noch, es ist der neue Bund mit Israel und mit Juda. Ja, das war so mal nur als Hintergrund, damit wir wissen, worüber wir eigentlich reden, wenn wir von diesen Bündnissen sprechen. Vielleicht gehe ich noch eben auf die zweite Frage ein. Also die erste war ja, welche Bündnisse zwischen Gott und Menschen gibt es? Und zweitens, was haben sie alle gemeinsam und was fehlt in allen? Ich habe im letzten Video schon gesagt, sie haben gemeinsam, dass Gott Interesse hat an den Menschen und dass er sie segnen möchte. Aber es gibt auch etwas, das wir in all diesen Bündnissen überhaupt nicht finden. Man könnte das überschreiben mit dem Begriff das Ewige. Im Neuen Testament lesen wir viel von ewigen Dingen. Da lesen wir von dem ewigen Vorsatz Gottes. Wir lesen davon, dass Gott Dinge beschlossen hat, bevor diese Welt existierte, dass er da schon die Absicht gehabt hat, dass er Christus als Mensch erhöhen würde und dass er Menschen zusammenfügen würde zu der Versammlung und sie mit ihm verbinden würde. Er das Haupt, sie das Leib. Das alles sind Dinge, die finden wir überhaupt nicht in den Bündnissen. Auch die persönlichen Segnungen, die wir haben. Ich erinnere mal an Epheser 1, wo steht, dass Gott uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Das war ein ewiger Beschluss Gottes. Dass Gott uns zu Söhnen gemacht hat. Dass er uns in diese enge Beziehung zu sich gebracht hat. Das alles finden wir überhaupt nicht in diesen Bündnissen, sondern die Bündnisse haben durchweg zu tun mit der Erde. Ja, bei Noah ging es darum, dass Gott einen Schutz verspricht für die gesamte Erde. Bei Abraham geht es um das Land. Bei dem Alten Bund ging es um Israel, um den Besitz des Landes. Ebenso bei dem Bund in 5. Mose 29. Was ist denn mit David? Da geht es doch um den Jesus als den Sohn Davids. Ja, eben. Der Thron Davids steht auf der Erde, in Israel. Da wird er stehen. Übrigens ganz interessant, wenn man das mal nachliest. Das heißt, dass Salomo sich auf den Thron Davids setzte. Und da sieht man, wie das aussieht, wenn jemand sich auf den Thron Davids setzt. Das heißt, er herrscht von Israel aus und übt sogar Einfluss aus darüber hinaus, aber eben auf der Erde. Im Moment sitzt der Herr Jesus nicht auf dem Thron Davids. Auch dazu gibt es ein separates Video. Ich wiederhole das jetzt nicht alles. Ich verlinke das stattdessen. Also, es geht auch bei David um die Erde. Es geht letztlich um den Messias Israels, der hier einmal herrschen wird. Und so auch bei dem neuen Bund. Natürlich kennen wir als Christen die geistlichen Segnungen des neuen Bundes. Wir kennen schon diese Vergebung. Wir denken daran, wenn wir das Mahl des Herrn einnehmen, wenn wir seinen Tod verkündigen. Wir kennen jetzt schon den Wert dieses Blutes, der die Grundlage dafür ist, dass Gott einmal diesen Bund eingehen wird, aber eben mit seinem Volk. Das heißt, in allen diesen Bündnissen geht es um die Erde, geht es um irdische Dinge, geht es letztlich um Israel. Vielleicht abgesehen von dem Bund Noahs, der allgemeiner ist, aber sich auch nicht auf die Versammlung bezieht, sondern auf Geschöpfe. Dazu passt, was wir lesen, zum Schluss noch diesen einen Vers in Römer 9, in Bezug auf die Bündnisse. Da spricht Paulus nämlich über sein Volk. Er spricht über das Volk Israel. Und er sagt, also Israel, das ist zwar jetzt im Moment so auf einem Abstellgleis, Gott wird sich später nochmal darum kümmern, aber sie haben eine Menge von Vorzügen. Und dann zählt er diese Vorzüge auf und er sagt in Vers 4, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und so weiter. Also zu den Besonderheiten, zu den Vorrechten Israels gehören die Bündnisse. Das heißt nicht, dass die Bündnisse uns nichts zu sagen haben. Gott teilt uns seine Gedanken mit. Er behandelt uns als Freunde. Er sagt uns, welchen Plan er hat für Israel und für die Erde. Aber er tut mehr. Darüber hinaus zeigt er uns im Neuen Testament die ewigen Dinge.